Dienstagmorgen, 9. März 2021. Ein Streifenwagen biegt auf ein Gehöft zwischen Weilerbach und Hirschhorn ein. Eigentlich wirkt alles ruhig. Die Beamten suchen eine 60-jährige Frau, die nicht zur Arbeit erschienen ist. Mehr nicht. Doch was als Routinebesuch beginnt, kippt innerhalb weniger Minuten. Der Mann, der den Polizisten die Tür öffnet, sprintet auf einmal davon. Bei ihrer Suche durch das Haus entdecken die Beamten einen grausamen Fund. Zwei Leichen liegen auf dem Bett im Schlafzimmer. Den Geflohenen bekommen sie dabei nicht mehr zu fassen. Was ist auf diesem Hof passiert? Es beginnt eine aufwendige Suche nach dem flüchtigen Verdächtigen. Doch er bleibt erstmal verschwunden. Als er endlich hinter Gittern sitzt, beginnt die Aufarbeitung der schrecklichen Tat. Hat ein Sohn tatsächlich seine eigene Mutter und ihren Lebensgefährten getötet? Wie konnte es dazu kommen? Diese Fragen klären wir in einer neuen Folge Alles Böse.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt die geschätzte Kollegin Viktoria Fuchs, Mitglied im Content Development Team. Hallo Viktoria.
Hi.
Wir haben heute wieder einen Gast und zwar Gabi Schöfer. Gabi ist langjährige Reporterin in Kaiserslautern, ganz tief in der Westpfalz verankert und kennt sich da sehr gut aus. Und Gabi war im März 2021 auch diejenige, die über einen Fall berichtet hat, der es ziemlich in sich hat. Der ist in den Medien getitelt worden, oft als der Axtmörder von Weilerbach. Gabi, was ist da passiert?
Am 9. März, das war ein ganz friedlicher Dienstag, ging es plötzlich morgens ab in Weilerbach. Auf einmal Polizei, Hubschrauber hat gekreist. Also es war auf einmal riesen Polizeiaufgebot in Weilerbach. Und die Leute haben sich gefragt, was ist da? Aber irgendwie kam immer mehr das Gefühl auf, dass da was Schlimmes passiert sein musste. Und irgendwann sickerte dann durch, dass offenbar zwei Leichen gefunden wurden. Und zwar in einem Gehöft, das war so ein bisschen außerhalb von Weilerbach.
Wie hast du davon erfahren damals?
Also meine Kollegin, die Sabrina Zeiter, die ja leider verstorben ist im letzten Jahr, die war damals im Homeoffice. Es war ja Corona-Zeit, wir waren alle im Homeoffice und sie wohnt in Weilerbach. Die hat schon morgens zu mir am Telefon gesagt, da ist komisch, da ist irgendein Hubschrauber ständig unterwegs, der hört gar nicht auf. Und ich habe gerade so das Gefühl, der steht über einer Stelle. Und dann ist er einmal raus und hat geguckt und hat halt die Polizei überall gesehen. Und dann haben wir natürlich auch Polizei angerufen. Erst waren die sehr zurückhaltend. Es hieß dann nur irgendwie, da war eine größere Ermittlung im Gange, aber von Tode wusste man gar nichts. Und dann so um die Mittagszeit sickerte das durch, dass da zwei Leichen gefunden wurden auf diesem Gehöft. Und das ist so ein bisschen außerhalb, also nicht wirklich im Ort, so 200 Meter außerhalb vom Ort. Aber gehört hat man das natürlich überall. Und in der Ortsmitte war halt überall Polizei.
Wie groß ist Weilerbach?
Weilerbach ist relativ groß, 5000 Einwohner und ziemlich viele Geschäfte, Supermärkte, also so Zentrum eigentlich in der Verbandsgemeinde Weilerbach. Und es ist also der Sitz der Verwaltung dort und ja, also schon der größte Ort dort.
Und wie ging es dann weiter? Also alles voll Polizei. Mhm. Und wie habt ihr dann weitergemacht?
Ja, wir haben halt natürlich öfters mal angerufen und dann hieß es plötzlich, dass da jemand flüchtig ist und dass eine große Suchaktion gestartet wird nach dem. Und das war, also die Verwaltung war informiert, das hieß dann auf einmal, die Kinder sollen nicht aus dem Kindergartenheim, die sollen dort warten, bis die Eltern kommen. Kindergärten wurden zugeschlossen, die Schule war abgeschlossen. Ja, so ging das dahin über Nachmittag. Also immer wieder Polizeipräsenz und es verlagerte sich auch Richtung Rodenbach, das ist der Nachbarort. Dort wird auch genauso gesucht, da war der Hubschrauber dann in Rodenbach.
Wussten da die Menschen in Weilerbach schon, was passiert war? Oder
es wird spekuliert.
Hatten die Angst, also wenn die Schulen geschlossen wurden und so? Also da
ja, das,
kriegt man
ja,
komisches
ja
Gefühl,
es war
oder?
Ein komisches Gefühl natürlich, beunruhigend. Vor allen Dingen, weil genau 9 Jahre davor gab es diesen Amoklauf. Da wurden damals zwei Ärzte vom Weilerbacher erschossen. Und das war so ganz ähnlich. Also damals, da wird dieser Täter gesucht im Ort, der war dann flüchtig, bewaffnet. Und da kamen halt diese Erinnerungen hoch bei den Leuten. Und die dachten, ui, da ist wieder was Schlimmes wie damals.
Was gab es denn für eine Info im Ort? Wenn es viele an damals erinnert hat, gab es Infos von der Polizei, wer da auf der Flucht ist?
Nee, zunächst nicht. Es hieß bloß, dass was passiert ist, dass zwei Leiche gefunden wurden und dass halt der mutmaßlich, also der Tatverdächtige flüchtig ist. Und die Leute sollen halt möglichst daheim bleiben, sollen nicht rausgehen, sollen nicht einkaufen gehen, sondern möglichst halt vorsichtig sein, daheim bleiben. Und es gab dann, aber ich glaube, das war am Tag darauf, gab es dann also Infostand von der Polizei, wo die Leute hingehen konnten und halt fragen konnten, was los ist.
Das heißt, innerhalb des Tages wurde er nicht mehr gefunden?
Nee, das dauerte 3 Tage, bis der dann aufgetaucht war. Also er war flüchtig zu Fuß, darum hat man gedacht, naja, er kann nicht weit gekommen sein. Und er ist dann aber wohl in der Nachbarort Rodebach, da ist er sowieso so also familiär verwurzelt. Und dort hat er sich versteckt in, da ist so ein großer Reiterhof und dort in irgendeinem landwirtschaftlichen Gebäude. Und dort hat er sich dann auch einen Traktor besorgt und ist dann mit diesem Traktor Richtung Lautertal, also das ist nicht weit weg von Weilerbach, gefahren. Und da er sowieso in so einer Arbeitskluft unterwegs war, fiel das gar nicht weiter auf. Also die Leute dachten, es ist ein Bauer und es war ja im Märzen der Bauer. Man dachte halt, der fährt aufs Feld.
Kommen wir mal einmal zu den beiden Toten, die gefunden worden sind. Wann habt ihr denn erfahren, wer das ist, um wen sich's da handelt?
Das war relativ spät eigentlich. Man wusste zwar aus diesem Gehöft, dass da 2 Leichen gefunden wurden, aber wer das war, das kam dann erst abends oder so raus. Und dann wurde auch diese Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Plötzlich hieß es dann von der Polizei, wir suchen Daniel M., hieß es damals. Und wer das ist, und Bilder waren dabei und es wurde dann überall über die Medien verbreitet. Wir haben dann nachgefragt, wieso die das machen, weil das ist ja ungewöhnlich normalerweise. Und vorher waren sie ja sehr zugeknöpft mit Infos. Und hat man uns gesagt, dass das einerseits nur bei Kapitalverbrechen der Fall ist und dass eigentlich schon, sag mal, der Verdacht sehr erhärtet sein muss, dass man so weit geht, um öffentlich zu fahnden. Und ich erinnere mich, dass ich damals angerufen wurde von einer Frau, die dann ganz empört war, wie wir den Mann so an die Pranger stellen könnten und was wir uns dabei denken würden, das wäre doch ganz netter und sowas, das wäre fürchterlich und also wirklich uns beschimpft hat. Und ich ihr dann halt erklärt habe, dass das gar nicht von uns kommt, sondern die Polizei, Staatsanwaltschaft das initiiert hat.
Kannst du noch 2 Sätze zu den Toten sagen? Wer war das?
Also das war ein älteres Paar. Sie war 60 Jahre alt und sie lebte dort mit ihrem Lebensgefährten, der 65 Jahre alt war. Sie arbeitete im Supermarkt und galt als sehr, sehr zuverlässig. Und das war eigentlich auch der Grund, wieso diese Polizeiaktion gestartet wurde. Weil sie hätte montags, das war der 8. März, hätte sie eigentlich arbeiten sollen, morgens um 9. Und sie kam halt nicht. Und ihre Chefin hat sich gewundert, weil sie sich überhaupt nicht abgemeldet, nicht krank gemeldet hat und den ganzen Tag über nicht zu erreichen war. Und als es dann dienstags morgens immer noch nicht aufgetaucht ist, und dann hat sie gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Weil sie wusste auch, dass es vorher in der Familie Streitigkeiten gegeben hat. Und sie kannten sich offenbar ganz gut und haben sich ausgetauscht und hat sie die Polizei verständigt. Und die fuhren dann halt zu dem Gehöft. Und so kam das Ganze raus.
Ja, und der Sohn hat die Tür dann geöffnet?
Ja, er war im Haus und hat erst auf das Klopfen nicht reagiert. Aber die Polizei sah ihn durch ein Fenster. Und dann konnte er halt aus der Nummer nicht raus und musste halt die Tür öffnen. Und er hat dann gesagt, ja, die Mutter ist doch auf die Arbeit gefahren. Und ja, das war so das Erste, was er gesagt hat. Die wussten dann ja noch nicht in dem Moment, dass da was passiert ist. Sie haben ja nur nach der Frau halt gesucht. Sie hatten aber halt schon den Verdacht, dass er in einer Brandstiftungsserie, dass der verwickelt ist. Aber das haben sie ihm gegenüber halt nicht gesagt, um ihn jetzt nicht irgendwie aufzuscheuchen. Die Polizisten haben dann dort auf einem Gehöft ringsrum ein bisschen geguckt und haben dann das Auto der Mutter gefunden. Also war ja dann klar, sie ist doch nicht weggefahren. Ja, und dann haben sie wieder mit dem Sohn gesprochen und er hat wohl die Polizei damals ziemlich lange hingehalten. Er lief immer wieder zurück ins Haus, hat dann Schlüssel gesucht, hat Handynummern gesucht und irgendwann ist er dann einfach im Haus verschwunden und war weg. Und es hat sich dann rausgestellt, er ist über eine so offene Dachluke, ist er nach hinten aufs Feld raus. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ein Gehöft aus 2 Häusern, umfriedet mit so einer Mauer. Hof ist in der Mitte. Und wenn die Polizei dort im Hof stand, der hat die keinen Blick auf die Felder. Und ich nehme an, er ist dann halt hin raus über die Felder, das sind so Büsche und dann ist so Wäldchen und also, da kann man relativ schnell, glaube ich, verschwinden, wenn man sich auskennt sowieso.
Und dann hat die Polizei dort die 2 Leichen entdeckt oder wie ging das dann
genau, die sind dann ins Haus und haben im Schlafzimmer die beiden Leichen entdeckt. Die waren da blutüberströmt im Bett gelegen und waren zugedeckt.
Konnte man denn zu dem Zeitpunkt schon sagen, was da vorgefallen ist mit dem, was die Polizei vor Ort gesehen hat?
Also genau wahrscheinlich nicht. Gut, die haben sie sich, ich weiß ja, inwieweit sie sich angeguckt haben. Ich weiß nur von der Frau, die hatte wohl die Jacke von, das wusste man es dann später, die Jacke ihres Sohnes über dem Kopf. Und dass die Polizei diese Jacke nicht weggeräumt hat, weil sie offenbar gesehen haben, dass es sehr blutig ist und so. Und der Lebensgefährte, der lag halt neben ihrem Bett. Auch erschlage.
Mit einer Axt?
Mit der Axt, ja.
Das hat sich nachher dann herausgestellt, dass...
Ja, das war ganz, ganz lang, war das völlig unklar. Das ist erst Monate später, wird das dann von der Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Erst gab es Gerüchte, sie seien erschossen worden, so in der Bevölkerung, die haben dann rumspekuliert und so. Aber dann hieß es, nein, es sind keine Schüsse gefallen, aber es war Gewalteinwirkung. Aber welcher Art, das wird nicht gesagt. Das kam dann erst im Sommer irgendwie so raus, wo dann Staatsanwaltschaft eine Anklage erhoben hat. Dann hat damals der Herr Dr. Gehring, der Oberstaatsanwalt, gesagt, es war Axt.
Und der 38-Jährige war dann auf der Flucht. Der war auf und der daraufhin Flucht. Ging dann die ganze Suchaktion los, ja, von der wir ja gerade schon gesprochen
ja,
haben.
Ja, genau, genau. Und die wirklich, also sagen wir mal, sehr viel Aufsehen erregt hat, weil, wie gesagt, da ist Weilerbach, dann ist nebendran der Nachbarort Rodebach, dann verlagerte sich das Ganze rüber ins Lautertal, das ist so 5 Kilometer weg in etwa. Und da war halt dort der Hubschrauber und die Leute haben sich dort Gedanken gemacht, ist er jetzt bei uns unterwegs und so.
Also das heißt, die Leute wussten die ganze Zeit auch nicht, was so wirklich jetzt Sache ist, Nein. Wer da rumläuft. Also
sie wussten es dann spätestens dienstagsabends, wo dann diese Öffentlichkeitsfahndung genau. war, dass es dieser Mann, dieser bestimmte 38-Jährige ist, der gesucht wird. Und dass es 2 Leichen gab. Und natürlich, dass da irgendein Zusammenhang besteht. Aber was der genau gemacht hat, dass er mit der Axt oder so seine Mutter und den Lebensgefährten erschlagen hat, das wussten die Leute damals nicht. Ich denke, dass die Panik viel größer gewesen wäre, wenn dieser Axt-Aspekt irgendwie bekannt gewesen wäre.
Aber ob er bewaffnet war, das wusste man auch nicht.
Nee, man wusste es halt nicht. Also da war halt wieder dieser Gedanke, kam zurück von diesem Amoklauf. Das war ein alter Mann von 76, aber der hatte Pistole dabei gehabt. Und da dachten halt viele Leute, oh, vielleicht hat der auch was dabei.
Und du sagtest vorhin in so einem Nebensatz, in den Tagen davor gab es ja schon Vorfälle. Ja. Und zwar, sag ich mal, vom 7. auf den 8. März, also vor der Tat, gab es 2 Brandstiftungen.
Mhm. Aber Moment, es war nicht vor der Tat. Es war, die Tat hat sich dann, in derselben Nacht zum 8. März hat sich ereignet. Das kam aber auch erst später raus.
Das heißt, er hat erst einmal in Mackenbach und in Herzenhausen hat er damals was angezündet.
Genau. Da hat er einen Carport angezündet, mit Autos drin, mit Gasflasche drin. Da hat sich eine Scheune nebendran mit entzündet. Die Gefahr bestand, dass es das Feuer aufs Haus übergreift. Aber die Feuerwehr hat es verhindert. Aber es war halt trotzdem gefährlich, weil diese Gasflasche auch im Haus waren. Und er hat später an die Feuerwehr, ich habe gerade letzte Woche mit einem von den Feuerwehrleuten gesprochen, der hat gesagt, im Nachhinein war das schon eigentlich eine schlimme Tat, weil uns hätte auch was passieren können. Und er kannte den sehr gut. Und fand es auch irgendwie schlimm, dass er als Freund quasi dort Feuer legt, wo er genau weiß, dass seine Freunde jetzt zum Löschen kommen. Ja, das war das eine. Und dann in derselben Nacht im Anschluss war er in Herzenhausen, das ist ein kleiner weiterer Ort, ein Stückchen weg, und hat dort auch genauso also Garage mit Auto angezündet. Und das waren jeweils Gebäude von ehemaligen Kollegen beziehungsweise Geschäftspartner. Und er wollte sich da rächen.
Und du hast gerade gesagt, aus Rache, er ja, wollte sich rächen. Wofür wollte er sich denn rächen?
Also die Sache war die, er war nach der Hauptschule, hat was gelernt und hat als Handwerker gearbeitet. Er hat gearbeitet in einem Handwerksbetrieb und im Jahr 2019, Ende 2019, hat er sich wohl wahrscheinlich aus freien Stücke irgendwie entschlossen, diesen Betrieb zu übernehmen. Er war dann ab 2020, und das war ja die Corona-Zeit, war er dann Chef von diesem Betrieb. Und da sind kurz danach, nachdem er das übernommen hat, sind die Aufträge eingebrochen, die Umsätze gingen zurück. Es war ja dann auch die Zeit, wo alles zu war, Lockdown und so weiter. Und er kam halt immer mehr in finanzielle Schwierigkeiten. Er konnte seine Leute nicht mehr bezahlen und hatte irgendwie riesige Schuldenberge, über 300.000 Euro Schulde. Das war halt der große Druck, der auf ihm lastete. Wobei ihm die Mutter offenbar auch ziemlich geholfen hat mit ihrer Bürgschaft und mietfrei dürfte er wohnen auf diesem Gehöft. Aber trotzdem war halt der Druck da. Und da gab's dann am Schluss, gab's dann auch irgendwie Probleme mit einer Kollegin, die halt ihr Geld wollten, ihr Gehalt. Und da standen wohl auch Arbeitsgerichtsprozesse an. Und das war in der Zeit und offenbar hat er das dann persönlich genommen und hat sich gerecht an denen. Wollte denen mal zeigen, jetzt brenne ich denen ihre Garage ab und so.
Und dann ist er zurück auf den elterlichen Hof.
Ja, in derselben Nacht.
Und da gab's dann wohl einen Streit, da ging's dann auch wohl wahrscheinlich um Geld, um den Verkauf des Hofes, um irgendwie flüssig zu werden.
Ja, man hat gehört, dass sie früher eigentlich haben, die sich gut verstanden, der Sohn und die Mutter. Und dann kam aber dieser Lebensgefährte dazu, das war schon so der Anfang, wo, sag mal, dieser Lebensgefährte Kritik geübt hat am Sohn. Und da hat der Streit schon irgendwo so seinen Anfang genommen. Aber dann kamen halt die finanziellen Probleme dazu und die Mutter war offenbar nicht mehr bereit, irgendwie da weiter Geld irgendwie reinzustecken und Vor Gericht hat dann eine Freundin gesagt, sie hat einmal Nein gesagt und es hat sie das Leben gekostet. Und das muss in der Nacht offenbar auch wieder eskaliert sein. Er kam also zurück aus ihr zu Hause, hat die Mutter getroffen, die den Hund nochmal rausgelassen hat. Und dann muss sich wohl dieser Streit wieder entsponnen haben, weil die Mutter damals gesagt hat, sie verkauft alles und er könnte sehen, wo er bleibt mit seiner Bagage. Und das wird so quasi als Initialpunkt, dass er dann ausgeflippt ist, sich eine Axt gegriffen hat, die in der Garage stand und die Mutter getötet hat.
Jetzt ist er ja immer noch auf der Flucht. Wie hat man ihn schließlich gefunden und wann?
Also er hat sich dann selbst gestellt am dritten Tag, das war dann Donnerstag, so nachmittags um 13 Uhr. Vorgeschichte war die zweite Nacht, also die erste Nacht war er in Rodebach, die zweite Nacht hat er dann den Kaiserslautern, aber im Handwerksbetrieb in so einer Halle übernachtet. Und diese Halle gehörte seinem allerbesten Freund. Den hat er gekannt seit Schulzeiten und dort hat er übernachtet und morgens, als dann dieser Freund offenbar auf den Hof kam, hat er sich zu erkennen gegeben. Und dieser Freund hat dann gesagt, ja, dann muss ich zur Polizei und so. Und er war aber so ausgehungert, dass er als erstes noch eine Pizza bestellen wollte, also der 38-Jährige. Aber da hat dann der Freund und die Frau, die haben dann gesagt, das geht nicht, wir können das nicht machen, wenn jetzt die Polizei kommt. Dann sieht es aus, wir hätten, was weiß ich, potenzieller Mörder irgendwie versteckt und so. Und die haben dann überredet, haben erst was zu essen gegeben und haben dann überredet, zur Polizei zu fahren. Und die haben dann quasi nach Kaiserslautern in die Gaustraße gebracht und dort wurde dann festgenommen.
So, und jetzt kommt Reklame.
Wollt ihr Pfälzer True Crime mal live erleben?
Dann kommt jetzt eure Chance. Alles Böse kommt auf die Bühne. Diesen Sommer live auf der Limburg in Bad Dürkheim.
Am 18. Juli schauen wir gemeinsam auf einen ganz besonderen Fall aus der Stadt. Es geht um einen Dürkheimer, dem seine Sammelleidenschaft zum Verhängnis wurde.
Und um Hitlers Hengste, zwei Bronzestatuen, die mal vor der neuen Reichskanzlei in Berlin standen, nach der Wende als verschollen galten und Jahrzehnte später plötzlich in einer Halle in Bad Dürkheim wieder auftauchten.
Der Besitzer sagt, legal gekauft, aber daran haben die Ermittler ihre Zweifel.
Wir, Uwe Renners
und Viktoria Fuchs,
sprechen darüber mit dem ehemaligen Gerichtsreporter Christoph Hemmelmann und einem Überraschungsgast. Ein Fall, der uns von der Pfalz bis in die ehemalige Sowjetunion führt.
18. Juli auf der Limburg in Bad Dürkheim, wenn ihr dabei sein wollt. Tickets gibt's unter bad-dürkheim.de.
Im Juli hat die Staatsanwaltschaft dann Anklage erhoben,
ja,
wegen Mordes aus Habgier und Heimtücke sowie Brandstiftung. Und im September ist dann der Prozess am Landgericht in Kaiserslautern gestartet.
Genau ein halbes Jahr nach der Tat.
Wie war das denn dann während des Prozesses? Im Prozess, so habe ich das in den Unterlagen gelesen, wurde er immer wieder von manchen als bester Freund und Schaffer beschrieben, von anderen als Tyrann, der seinen Hund schikanierte, wobei ich dann auch noch bei einem etwas abwegigen Thema wäre, was aber auch irgendwie in der Berichterstattung immer wieder eine Rolle gespielt hat, auf diesem Hof, bevor wir zum Prozess kommen, auf diesem Hof lebte auch ein Hund, der in dieser Nacht irgendwie verschwunden ist.
Die hatten einen Hund, Sam hieß der. Der ist seit dieser Nacht spurlos verschwunden. Du hast ja schon erwähnt, dass er den offenbar vorher immer wieder schikaniert hat und im übertriebenen Maß zeigen wollte, dass er der Chef ist von diesem Hund. Und der ist halt wahrscheinlich mit der Mutter ja raus in den Hof und war dann auch einfach spurlos verschwunden. Aber er hat bei ihr später dann geständig, was die Mutter und was der Lebensgefährte angeht. Was mich gewundert hat, ist, dass er dann dass man dem Hund nicht gestanden hat. Weil man geht hier davon aus, dass dieser Hund auch getötet wurde. Wahrscheinlich vor der Mutter oder keine Ahnung. Vielleicht hat die Mutter verteidigt, keine Ahnung. Aber da hat er immer gesagt, der Hund wird leben und er hätte eine gute Stelle für diesen Hund gefunden und das wäre der Hund. Aber wo das ist, das wollte er nicht verraten. Und mich hat es jetzt gewundert, ich meine, wenn man seine eigene Mutter erschlägt und Lebensgefährte erschlägt und gibt es zu, dass er dann beim Hund offenbar, aus welchen Gründen auch immer, Hemmungen hatte, das zuzugeben. Aber man fand aber dann, an der Axt wurden auch Tierhaare gefunden. Nur wurde das nicht näher untersucht. Wahrscheinlich hatten sie auch kein Vergleichsmaterial, ob das jetzt wirklich Tierhaare von dem Sam waren.
War wahrscheinlich auch nicht relevant für am Ende.
Nee, natürlich
aber
nicht.
Aber trotzdem.
Es war so ein Aspekt, so ein Nebenaspekt, der mich auch sehr gewundert hat. Gerade weil er das nicht zugeben wollte, offenbar.
Okay, jetzt sind wir im September, Prozessbeginn. Wie kam er für dich darüber im Gerichtssaal?
Ja, er war sehr ruhig. Wird da generell von allen Leuten als sehr, sehr ruhiger Typ beschrieben, der nie laut wurde, der nie aus der Haut gefahren ist. Der aber als sehr, sehr freundlich war, hilfsbereit, immer bereit, andere Leute irgendwie alles Mögliche zu machen und so. Und ich habe von, also Leute, mit denen ich gerade vor letzte Woche telefoniert habe, gehöre, da hat sehr viel bei der Straußjugend gemacht, hat sogar Kerwerede gehalten in Rodebach, war also ein lustiger Typ, der da gern mitgemacht hat bei so geselligen Anlässen. Er hat sich um die Beschallung gekümmert bei Kindergartenfeste, bei anderen Feste in der Gemeinde. Hatte früher mal so Beschallungsfirma. Also wird eigentlich grundsätzlich positiv beschrieben als netter Kerl. Und darum ist, es konnte keiner, keiner konnte sich vorstellen, dass der das gemacht hat. Das hört man heute noch, dass die Leute damals während der Flucht, hätte er vor meiner Tür gestanden, ich hätte ihn reingelassen. Obwohl sie ja wussten, dass was passiert war. Aber es hat keine Angst vor ihm gehabt. Aber gleichzeitig war dann beim Prozess herausgekommen, da waren ja noch andere, die befragt wurden, und an die Kinder dieses getöteten Lebensgefährten und an die beste Freundin der Mutter. Da kam schon raus, dass er offenbar eine andere Seite hatte. Also einmal diese Sache mit dem Hund, dass er den so schikaniert hat, aber also andere Tierquälerei, dass er so Ziegebock hätte in einen engen Hundezwinger irgendwo eingesperrt, dass er Küken ertrinken gelassen hätte. Und also so Sache, wo man dann denkt, ja, nicht gerade so toll.
Jetzt muss ich mal ganz kurz einmal pfälzisch übersetzen lassen, weil ich glaube, wir haben auch ein paar Hörer außerhalb der Pfalz. Also was sind Straußbuben und vielleicht auch Kerwe? Weil ich weiß nicht, ob das deutschlandweit ein bekannter Begriff ist.
Ja, Kerwe, das ist in jedem Ort bei uns, meistens so im Spätsommer, Herbst, sind das halt so Ortsdorffeste halt. Wo dann, was weiß ich, da gibt's Musik, da gibt's Bratwürstchen und sonst, die halt, wird halt gefeiert. Und die Straußjugend, das sind halt die jungen Leute aus dem Ort, das sind heute auch viele Mädchen dabei, früher waren es hauptsächlich Jungs, die knüpfen einen Kerwestrauß, der wird dann beim Kerweumzug durch den Ort gefahren und wird dann meistens irgendwo am Gasthaus aufgehängt. Und unter diesem Kerwestrauß gibt's dann die Kerwerede auf der Leiter. Und wie gesagt, dieser 38-Jährige hat auch selbst in Rodenbach offenbar mal die Kerwerede gehalten.
In seinem Geständnis hat er sich selbst als Tötungsmaschine bezeichnet.
Vielleicht ist das natürlich aber auch so gewisse Schutzbehauptung, dass Maschinerie, dass da was losgeht, wo man nicht mehr stoppen kann, wo man aber selber vielleicht auch gar nicht mehr so unter Kontrolle hat. Aber ich denke, dass er irgendwie explodiert ist. Das hat er selber auch gesagt, dass er wie so Fass ist, wo unter Druck steht und es dann irgendwann explodiert. Ist vielleicht auch von seinem Charakter her, dass er halt nie laut war, sich halt vielleicht dann geöffnet hat, andere Menschen gegenüber mit seinen Problemen und das irgendwie alles unter dem Deckel gehalten hat. Und dann ist das explosionsartig rausgekommen und diese Tötungsmaschine ist angelaufen.
Aber der psychiatrische Gutachter hat volle Schuldfähigkeit.
Also bewertet. Da war nichts psychisch irgendwie auffällig oder so.
Der hat gesagt, der wusste genau, was er tat.
Genau, das hat er auch selbst gesagt, der Angeklagte damals. Dass er schon wusste, was er tat. Aber das mit der Maschine, das kommt mir so vor, wie wenn da was angelaufen ist und wenn es sobald läuft, kann er es nicht mehr stoppen. Dass er dann quasi, er hat ja 6-mal auf der Mutter ihr Schädel eingeschlagen. Also das ist schon sehr brutal mit der Axt. Dass da vielleicht diese Maschine einfach nicht mehr zu stoppen war.
Also der Gutachter hat ihn ja, sag ich mal, hat es ja, glaube ich, beschrieben, dass der sah die Kränkung und diesen finanziellen Ruin als Auslöser für die Tat.
Ja, diese Kränkungen, also offenbar hat dann die Mutter und vor allem dieser Lebensgefährte vorher schon immer wieder Kritik an ihm geübt, dass er nicht ordentlich genug arbeiten wird, dass er irgendwie, offenbar konnte er es dem nicht so recht machen. Und er hat es wohl als Demütigung empfunden, dass er da ständig irgendwie kritisiert wurde. Und besonders, wo dann dieser finanzielle Druck halt immer größer war. Und als er dann noch gehört hat, dass die Mutter womöglich das Gehöft verkaufen will, das wäre ja, für ihn wäre ja dann alles vorbei gewesen. Hat ja Frau und Kind, und die haben dort mietfrei gewohnt. Und dann dieser Schuldenberg, wie hätte er dann leben sollen, wenn er noch irgendwo Mietwohnung hätte wollen bezahlen? Und ich denke, dass das halt dieser immense Druck dann war, der das Ganze zum Ausbruch gebracht hat.
Hat sich denn der Angeklagte außer jetzt im Geständnis irgendwie selbst geäußert im Prozess? Und hat er irgendwelche Regungen gezeigt bei diesen ganzen Zeugenaussagen? Hat man da irgendwas von ihm vernommen?
Nee, er war die ganze Zeit sehr ruhig, hat mitgeschrieben, hat alles mitgeschrieben, was die Leute, also die Zeuge gesagt haben. Hat sich nur mal ab und zu mit seinem Verteidiger kurz besprochen, ganz leise und so, aber war ansonsten ganz ruhig.
Jetzt haben wir 2 Tote, wir haben aber keinen Doppelmord, sondern wir haben am Ende einen Mord und einen Totschlag. Warum? Wie hat das Gericht das, warum hat es so entschieden?
Also die Staatsanwaltschaft hat ja plädiert, 2-fach Mord. Die hat es auch bei der Mutter und bei dem Lebensgefährte als Mord eingestuft. Und zwar bei der Mutter mit dem Motiv Habgier, dass er halt diesen Hof retten wollte für sich. Das Gericht sah das anders bei der Mutter. Das Gericht hat gesagt, indem er die Mutter getötet hat, hätte er ja gar nichts davon gehabt von diesem Hof, weil man erbt ja nicht als Täter, wenn man jemand erschlägt. Also das Gericht sah das eher so als Affekthandlung, dass halt diese Demütigung, dass dieses Fass halt zum Überlaufe gebracht hat in dieser Nacht und er dann halt im Affekt aus Wut, aus Bitterkeit zugeschlagen hat bei der Mutter. Und beim Lebensgefährte war die ganze Sache dann halt anders aus. Er hatte erst die Mutter erschlagen, dann musste er ja ins Haus gehen, wo der Lebensgefährte im Bett lag und schlief. Einer der Zeugen hat auch gesagt, dass der schwerhörig war. Also der hat gar nichts mitbekommen, was da im Hof abgegangen ist. Aber er ist halt trotzdem rein, der 38-Jährige mit der Axt, und hat ihm dreimal auf die rechte Schläfe, lag wohl auf der Seite, dreimal auf die rechte Schläfe geschlagen. Das ist dann das Mordmerkmal Heimtücke, ist da eindeutig.
Weil er im Schlaf erschlagen wurde.
Ja, weil der andere konnte sich nicht wehren, der hat nichts mitbekommen und so. Und das war halt dann die Differenzierung, die Mutter totschlagt aus Affekt und beim Lebensgefährte dann Mord aus Heimtücke. Niedere Beweggründe halt.
Und was hat er dafür als Strafe bekommen?
Also für den Lebensgefährte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Und für die Mutter, wie gesagt, wurde es als Totschlag gewertet. Da bekam man 9 Jahre.
Die Brandstiftungssache, wurde die in dem Prozess dann auch nochmal aufgerollt?
Ja, das wird dann einmal zweimal schwere Brandstiftung. Das war dann in diesem Urteil lebenslänglich mit drin. Aber einmal war es 2 Jahre und einmal 1 Jahr und 10 Monate. Und aber inkludiert halt natürlich in diesem lebenslänglich.
Haben da die Kinder des Getöteten sich auch irgendwie geäußert? Ich meine, damit hatten sie es ja schwarz auf weiß, dass ihr Vater aus Heimtücke ermordet wurde.
Ja, die hätten sich halt da eine Entschuldigung gewünscht. Und das hat halt ganz gefehlt. Er hat ja schließlich am Ende gestanden zwar, aber er ließ das ja alles durch den Verteidiger verlesen. Er selbst hat sich überhaupt nicht geäußert. Nur einen Satz hat er gesagt, er schließt sich seinem Verteidiger an. Und die hätten sich halt gewünscht, dass er sich mehr erklärt hätte, dass er mehr Reue gezeigt hätte und sich einmal entschuldigt hätte für die Tat.
Ich möchte noch mal einmal ganz kurz auf die Axt zurückkommen. Mhm. Mit der hat er ja wohl mindestens 6-mal so das Gericht auf die Mutter eingeschlagen. Das Gericht sprach da von einem Gewaltexzess. Und hat der Gutachter mal gesagt, was in so einem Menschen vorgeht, der zur Axt greift, anstatt, sag ich mal, das Gespräch zu suchen und dass man sich vernünftig unterhält? Also was in dem vorgegangen ist zu dem Zeitpunkt?
Ja, dass die Sicherung halt durchgebrannt ist. Das ist in dem Moment halt dieser Gewaltausbruch, weil er konnte sich dann immer zurückhalten. Er war halt, das war ja diese Sache mit Demütigung. Er ist explodiert sozusagen.
Wenn du auf den ganzen Fall zurückblickst, also vom Hubschrauber bis zum Urteil, was ist dir so am meisten in Erinnerung geblieben?
Ja, jetzt uns halt speziell hier in der Lokalredaktion war halt vor allen Dingen diese Suche. Das hat uns tagelang beschäftigt. Das ging ja dann auch bis in die Nacht, aber uns jetzt aber arbeitstechnisch. Wir saßen dann bis Redaktionsschluss an diesem Dienstag und am Mittwoch, weil wir halt nicht wussten, vielleicht wird er ja noch geschnappt in dieser Nacht. Ich weiß noch, dass wir uns da abgewechselt haben, meine Kollegin und ich, dass halt einer mal dann früher Schluss gemacht hat und der andere halt die ganze Zeit diese Polizeimeldungen und so weiter im Auge behalten hat. Also das hat mich, so ist mir so in Erinnerung geblieben, auch weil es in dieser Corona-Zeit war. Aber auch die Urteilsverkündung. Das fand ich auch irgendwie gruselig, weil wenn man ihn dann so sieht und er wirkte so harmlos. Also so wirklich wie der Nachbar von nebenan. Also nicht besonders groß, sein blaues Hemd, hat so Rauschebart gehabt, den hat er sich offenbar erst später wachsen lassen im Gefängnis. Und natürlich dann die Maske, die Corona-Maske. Also er saß da harmlos. Und ich musste die ganze Zeit dann denken, wo ich das mitgeschrieben habe, da hört man ja die ganzen blutigen Details, wird ja alles aufgezählt, die Art der Verletzungen und so. Ich musste die ganze Zeit denken, der Mann hat das offenbar gemacht. Und ist dann schon sehr gruselige Vorstellung. Gerade weil er so normal aussieht.
Aber man hört es ja wirklich bei sehr, sehr vielen Fällen, dass man allgemein sagt, dass man das den Leuten vorher nicht zugetraut hätte. Ich meine, das jemandem zuzuschreiben, es gibt ja keine bestimmten Merkmale am Äußeren, dass man daran festmachen kann, das ist jetzt jemand, der gemordet hat oder dazu fähig ist oder in der Lage ist, sondern da kommen ja wirklich ganz viele Sachen zusammen, wie es hier jetzt auch war, mit Schulden, schlechter Familienverhältnisse, wenn er mit Freunden da nicht so drüber gesprochen hat, niemanden, dem er sich offenbar vielleicht geöffnet hat. Ja. Das kann man vorher natürlich nie sagen. Und dann ist es doch passiert. Und schlimm genug auf jeden Fall.
Ja.
Und da bleiben halt leider auch die Kinder des Getöteten sogar ohne Entschuldigung zurück.
Und natürlich für seine eigene Kernfamilie hat es natürlich auch Folge gehabt. Schlimmer Art. Die sind weggezogen, dann seine Frau und der Sohn, der war damals 14. Und es hieß, der Verteidiger hat es erzählt, dass der Junge halt so unter Druck war, wahrscheinlich in der Schule und so. Und die wäre also weggezogen, die Mutter mit dem Sohn aus dem Landkreis Kaiserslautern.
Ich glaube, dann können wir damit den Fall eigentlich auch ziemlich gut abschließen. Vielen lieben Dank, Gabi, dass du da warst und dich auch nochmal für uns umgehört hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Vielleicht hören wir uns hier an dieser Stelle ja mal wieder.
Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.